Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen mit Andreas Hensing.
Wir schreiben das Jahr 1964. Ich war damals stolz wie Bolle, als ich zum Ende der Grundschulzeit von meinem Klassenlehrer für die Teilnahme an der Aufnahmeprüfung zum Gymnasium vorgeschlagen wurde. Gymnasium für Jungen Eppendorf, also Hamburg-Eppendorf für alle, die mich sonst im eher ländlichen Raum verortet hätten. Eine Woche lang Tests und Prüfungen. Was genau, kann ich nicht mehr sagen. Und dann erst die Wartezeit, bis das Ergebnis endlich vorlag. Gefühlt waren es Monate, wahrscheinlich waren es aber eher 14 Tage. Ergebnis? Bestanden. Der Unterricht auf dem Gymnasium war schon etwas anspruchsvoller. Und es kam die erste Fremdsprache hinzu, also Englisch natürlich. Das hieß für mich erst einmal viele neue Vokabeln. Ich war zwar kein Streber, aber ich hatte die Vokabeln schon gelernt. Irgendwie, also glaubte ich wenigstens. Dann kam der erste Vokabeltest. Ich glaube, es war der erste Test überhaupt an der neuen Schule. Note: eine glatte 6. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Früher an der Grundschule war eine 3 schon eine schlechte Note, also eine schlechtere hatte ich nie. Und jetzt eine 6? Ich wusste gar nicht, wie ich das meinen Eltern verkaufen sollte. Was war passiert? Ich hatte die Vokabeln fein säuberlich ins Vokabelheft geschrieben und beim Wiederholen die eine Seite mit dem Löschpapier abgedeckt. Damals schrieb man ja noch mit Füller. Und dann Vokabel für Vokabel einfach heruntergerattert. Pro Vokabel wahrscheinlich eine Sekunde, mehr nicht, also eher weniger. Wenn ich dann glaubte, ich kann sie, also die Vokabel, dann war's das mit dem Wiederholen. War es aber nicht, wie ich im Test festgestellt hatte. Zu blöd, dass ich damals keine Ahnung davon hatte, wie Lernen funktioniert und wie Wiederholungen sinnvollerweise zu geschehen haben. Was es noch als Tricks gibt, wie man eine Vokabel wiederholen sollte, damit sie im Langzeitgedächtnis verankert ist und jederzeit wieder abgerufen werden kann. Die meisten Schülerinnen und Schüler können heutzutage immer noch nicht richtig lernen. Sie haben von Lernmethodik keine Ahnung. Wie ich durch eine Befragung an mehr als 400 allgemeinbildenden Schulen in allen Bundesländern mit großem Erstaunen feststellen musste. Nur an 5% aller befragten Schulen taucht Lernmethodik mehr oder minder regelmäßig im Lehrplan auf. Aber die Schüler haben heute trotzdem bessere Chancen, die Vokabeln oder den anderen Lernstoff ins Langzeitgedächtnis zu bekommen. Es gibt halt andere Hilfsmittel wie interaktive Lernplattformen, zum Beispiel Sofa-Tutor, Vokabeltrainer wie Phase 6 oder elektronische Karteikartensysteme wie BrainU. Hier sind die optimalen Wiederholungsabstände voreingestellt. Aber schön der Reihe nach. Wie kommt die Vokabel oder was weiß ich für Lernstoff überhaupt ins Gehirn? Und wie wird die Information dort so verankert, dass sie langfristig abrufbar ist? Um das verstehen zu können, muss ich wissen, wie unser Gehirn grundsätzlich aufgebaut ist. Ich meine jetzt nicht die ganzen Teile des Gehirns, zum Beispiel den Hirnstamm, das Kleinhirn, Großhirn, Hippocampus und wie sie alle heißen. Das ist zwar wichtig, aber nicht für unser Thema. Denn das Gedächtnis, um das es heute geht, ist eine Fähigkeit unseres gesamten Gehirns. Vielmehr muss ich mich heute um die Teile unseres Gedächtnisses kümmern. Alle Informationen, die wir aufnehmen, verarbeiten und bestenfalls langfristig abspeichern, gelangen über unsere Sinne ins Gehirn. Bleiben wir der Einfachheit halber bei den bekannten 5 Sinnen. Alle Informationen nehmen wir also über unsere Sinneszellen auf. Man schätzt deren Zahl auf ca. 11 Millionen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die ernsthaft behaupten, wir würden auch 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde ans Gehirn senden, auch wenn wir nur dösend im Sessel sitzen. So wie der Spiegel-Bestseller-Autor Gerald Traufetter in seinem Buch die Weisheit der Gefühle. Das erscheint mir doch zu hoch gegriffen. Und ich habe mich mit einem mir bekannten Neurowissenschaftler darüber ausgetauscht. Professor Korte von der TU Braunschweig spricht von 400.000 Sinneseindrücken pro Sekunde. Und selbst das sind natürlich viel zu viele, als dass wir sie filtern, geschweige denn aufnehmen und verarbeiten könnten. Professor Korte spricht von einer Verarbeitungskapazität des menschlichen Gehirns von gerade mal 120 Bits pro Sekunde. Und Bits bringen uns auch hier nicht wirklich weiter. Es ist wie beim Computer. Ein Bit ist entweder 0 oder 1. Erst wenn sich 8 Bits zu einem Byte zusammenschließen, können wir eine Information abspeichern, zum Beispiel eine Zahl. Ein Byte ist also die kleinste Speichergröße für eine Informationseinheit. So ähnlich ist es bei unserem Gehirn auch. Ein Neuron, also eine Gehirnzelle, bringt mir erstmal gar nichts. Erst wenn sich mehrere Neuronen zu einem neuronalen Netzwerk zusammenschließen, können wir eine Information verarbeiten und abspeichern. Kommen wir zurück zu unseren Gedächtnissen. Wir haben einen Filter für diese ganze Informationsflut, das sogenannte sensorische Gedächtnis. Das nennen wir auch Ultrakurzzeitgedächtnis. Es dient lediglich dazu, die ständig eingehenden bis zu 400.000 Informationen zu filtern und zu entscheiden, ob die Information für uns relevant ist oder nicht. Das geschieht innerhalb weniger Hundertstel Sekunde, davon merken wir erstmal nichts. Wird die Information dann als relevant eingestuft, dann wird sie an das Arbeitsgedächtnis weitergeleitet. Das wird auch Kurzzeitgedächtnis genannt und funktioniert im Prinzip wie beim Arbeitsspeicher unseres Computers. Das Problem, das wir dabei haben, ist, dass die Verarbeitungskapazität äußerst gering ist. Der Arbeitsspeicher meiner alten Workstation in meinem Homeoffice liegt gerade mal bei 8 GB RAM. Unser Gehirn kann in seinem, in Anführungsstrichen, Arbeitsspeicher gerade mal 7 bis 9 Informationen auf einmal verarbeiten, also ohne Giga, seien es Vokabeln, Zahlen, Daten oder andere Informationen. Diese Zahl nennt sich magische 7 oder Millersche Zahl. Die Zahl ist schon seit Jahrhunderten bekannt, wurde aber vom Psychologieprofessor George Miller 1956 näher beschrieben und in zahlreichen Versuchsreihen untermauert. Die Zeit, die mir zur Verarbeitung der Information im Arbeitsgedächtnis bleibt, die ist auch überschaubar. Wir reden hier von 20 bis 30 Sekunden. Was heißt jetzt Verarbeitung? Zum Beispiel Visualisierung, das Bauen einer Eselsbrücke, das in Beziehung setzen mit anderen Informationen, vergleichen, was auch immer. Schlimmstenfalls einfach einprägen. Und was heißt das jetzt für meine Vokabeln? Ich muss den Lernvorgang ganz bewusst ausüben. Ganz egal, ob beim ersten Lernen einer neuen Vokabel oder bei der Wiederholung. Wenn ich mir eine Information neu einpräge oder sie wiederhole, sollte ich mir 2 bis 3 Sekunden Zeit lassen und mir zum Beispiel ein Bild zu meiner Information von meinem inneren geistigen Auge aufbauen. Anschließend kommt die nächste Vokabel. Nach 7 Vokabeln sollte ich eine kurze Pause von vielleicht 30 Sekunden machen, damit der Arbeitsspeicher wieder leer und damit aufnahmefähig wird. Wie gesagt, magische 7, Sie erinnern sich. Wenn wir versuchen, mehr auf einmal aufzunehmen und zu verarbeiten, fallen einige Informationen hinten wieder runter und gelangen eben nicht ins Langzeitgedächtnis. Übrigens ist die Größe des Arbeits- oder Kurzzeitgedächtnisses genetisch bedingt und kann durch Training auch nicht gesteigert werden. Das ist wie ein Tablett mit Gläsern. Mit 7 Gläsern ist das Tablett voll. Versuche ich nun, ein weiteres Glas auf das Tablett zu stellen, fällt hinten ein anderes Glas wieder runter. Bestenfalls ist die Information, zum Beispiel unsere Vokabel, zunächst im Langzeitgedächtnis angelangt. War's das jetzt? Schön wär's. Zu schön, um wahr zu sein. Stellen Sie sich das so vor. Sie schlagen beim Lernen mit Ihrer Machete eine kleine Schneise in den dichten Dschungel. Ehe Sie sich versehen, ist diese Schneise wieder zugewachsen. Ja, Sie haben durch das Lernen der Vokabel ein neuronales Netzwerk im Gehirn gebildet. Aber so ein Netzwerk ist sehr fragil. Bei den vielen Informationen, die Sie im Laufe eines Tages aufnehmen, bilden sich die Netzwerke schon mal um und Informationen gehen verloren. Wie in Ihrem Dschungel. Der schmale Weg wuchert hinter Ihnen schnell wieder zu, aber mit jeder Wiederholung wird der Weg immer breiter, wird zu einer Straße, einer Autobahn, schließlich so breit, dass sie nicht wieder zuwächst. Dazu einen ganz entscheidenden Merksatz. Wer lernt und nicht wiederholt, der braucht erst gar nicht zu lernen. Der kann sich das gleich schenken. Jetzt stellen Sie sich sicher zu Recht die Frage, wann und wie oft ich nun Lernstoff wiederholen muss, damit er wirklich im Langzeitgedächtnis abgespeichert wird. Dazu schauen wir uns erst einmal an, was mit den Informationen geschieht. Also, wir haben Informationen über unsere Sinne aufgenommen. Sie wurden vom sensorischen Gedächtnis als relevant eingestuft. Vielleicht waren sie sogar von besonderem Interesse oder uns war bewusst, dass sie prüfungsrelevant sind. Im Arbeitsgedächtnis haben wir sie dann verarbeitet. Das heißt, wir haben Neuronen in einen Erregungszustand versetzt und sie haben sich mit anderen Neuronen zu einem neuronalen Netzwerk zusammengeschlossen. Dieses Netzwerk ist zwar noch fragil, aber vielleicht haben wir die Informationen ja auch noch über andere Sinne aufgenommen, sodass sich zum gleichen Tatbestand mehrere neuronale Netzwerke gebildet haben. Vom Tagwerk müde geworden, legen wir uns hin und schlafen den Schlaf der Gerechten. Auch unsere Sinneszellen haben ihre Arbeit weitgehend eingestellt und sind in den Ruhemodus gewechselt. Jetzt sind wir fast ohne Bewusstsein. Lediglich unser Gehirn legt eine Sonderschicht ein und sortiert die Millionen Eindrücke und Informationen des Tages, auch unsere Vokabeln. Die wichtigsten, relevantesten, emotionalsten Eindrücke und Informationen werden vom Zwischenspeicher, dem Hippocampus, an einen vorläufig festen Platz in unserem Langzeitgedächtnis verschoben, meistens dorthin, wo schon ähnliche Informationen lagern. Aber machen wir uns nichts vor. Die meisten der vielen Millionen zwischengespeicherten Informationen gehen bei diesem Vorgang verloren. Es sind einfach zu viele. So leert sich unser Zwischenspeicher während der Nacht immer mehr, bis er morgens wieder voll aufnahmefähig ist für die Eindrücke des neuen Tages. Und deshalb ist auch in konzentrierten Lernphasen ausreichend Schlaf ganz wichtig. Durchzechte Nächte sind da keine gute Idee, gerade während Phasen der Prüfungsvorbereitung. Und wenn ich jetzt davon spreche, dass die meisten Informationen wieder gelöscht werden, da stellt sich natürlich die Frage, was wir denn behalten? Wir schlafen ja und das bedeutet, dass wir gar nicht mitbestimmen können, was abgespeichert wird. Aber so ein klein wenig mitbestimmen können wir doch. Alles, was für uns von großem Interesse ist, von dem wir vielleicht wissen, dass es am nächsten Tag im Test abgefragt wird, das bleibt eher im Gedächtnis. Das nennen wir Pädagogen übrigens Testing-Effekt, aber darauf komme ich in einer späteren Podcast-Folge noch zu sprechen. Ja, was bleibt noch haften? Eindrucksvolle Bilder, emotionale Storys, Informationen, die über mehrere Sinne aufgenommen werden, die haben auch ganz gute Chancen. Und es sind die Informationen, die wir zum Ende eines Tages aufgenommen haben, die also noch ganz frisch sind, die bleiben auch eher hängen. Und was das für Informationen sind, können Sie ja ganz bewusst steuern. Ist das wichtiger, vielleicht sogar prüfungsrelevanter Lernstoff, den Sie heute neu gelernt haben? Oder ist es die 7463. Leiche der Krimiserie CSI irgendwas? Deshalb ist es sehr sinnvoll, abends den wichtigsten Lernstoff des Tages das erste Mal zu wiederholen. Und danach gönnen Sie Ihrem Gehirn bitte etwas emotionale Ruhe und nicht eine Dröhnung Heavy Metal oder eine Runde World of Warcraft. Das würde wie ein Schwamm wirken und die vorher mühsam gelernten Informationen wieder löschen. Also, die Erstwiederholung erst nach der emotionalen Dröhnung, wenn sie wieder etwas zur Ruhe gekommen sind, etwas runtergekommen sind. Ja, reicht jetzt diese erste Wiederholung aus? Ich glaube, Sie kennen die Antwort auf diese Frage. Natürlich nicht. Denken Sie an den Pfad im Dschungel. Wie oft und wann Lernstoff wiederholt werden muss, hängt von vielen Faktoren ab. Meinem Alter, meinem emotionalen Zustand beim Lernen, Umgebungsbedingungen, Ernährung, Schlaf, Art des Lernstoffes, mit wie vielen Sinnen ich ihn aufgenommen habe, ob ich ihn vorher gut verarbeitet, ihn gut strukturiert habe, was ich schon an Vorwissen zu dem Thema hatte und. Ich könnte diese Liste noch beliebig verlängern. Das nützt Ihnen natürlich nichts. Sie möchten ja eine Empfehlung zum Thema Wiederholungsrhythmus haben. Und dabei helfen uns die Untersuchungen, die der Psychologieprofessor Hermann Ebbinghaus im Jahre 1885 durchgeführt hat. Er gilt als der Pionier der kognitiv-psychologischen Forschung. Es begann mit einem Selbstversuch. Er lernte eine ganze Reihe von inhaltslosen Silben auswendig. Anschließend überprüfte er in festgelegten Zeitabständen, wie viele dieser Silben er noch abrufen konnte. Nach 20 Minuten waren es noch 60%. Nach 60 Minuten 45%. Nach 24 Stunden 34%. Nach 6 Tagen 23%. Und nach einem Monat blieben noch oder immerhin noch 12%. Dieser Selbstversuch war die Grundlage seiner berühmten Vergessenskurve, die im Prinzip noch heute Gültigkeit hat. Zumindest wenn es um das reine Auswendiglernen geht, wie damals mit meinen Vokabeln. Die Hersteller von Lernsystemen und Lernplattformen nutzen heute noch die Empfehlungen, die Ebbinghaus als Wiederholungszeitpunkte herausgegeben hatte. Sei es Sebastian Leitner mit seinem Leitner-Algorithmus, denen sich Karteikartensysteme bedienen, Vokabellernplattformen wie Phase 6 oder elektronische Karteikartensysteme wie BrainU. Meine Empfehlung für die erste Wiederholung hatte ich ja schon genannt. Am gleichen Abend. Dann am nächsten Tag. Und dann werden mit jeder Wiederholung die Abstände immer größer. Nach einer Woche, einem Monat, einem Quartal und natürlich sinnvollerweise vor der Prüfung. Genauso habe ich es bei meiner Ausbildung zum Lerncoach 2016 auch gehandhabt. Informationen, die ich im Kopf haben musste, habe ich auf Karteikarten geschrieben und in genau diesem zeitlichen Rhythmus wiederholt. Es war ein Selbstversuch, der bei mir gut funktioniert hat. Was würde ich heute tun, um Vokabeln zu lernen? Mit den Hilfsmitteln, die mir Mitte der 60er Jahre zur Verfügung standen. Ich hätte statt eines Vokabelhefts kleine Karteikarten genommen, so DIN A6. Die zu lernende Vokabel auf die Vorderseite, die Übersetzung auf der Rückseite. Dazu noch eine Visualisierung oder eine Eselsbrücke. Dann hätte ich auch gleich mit mehreren Sinnen gelernt. Damit hätte ich in meinem ersten Vokabeltest zumindest eine gute Note erzielt und mir wäre es insgesamt deutlich leichter gefallen, die Fremdsprache zu erlernen.
Das war Lebenslang Lernen. Der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen. Präsentiert von Lerncoaching für Unternehmen, Ihrem Spezialisten für effizientes und nachhaltiges betriebliches Lernen. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter lerncoaching-für-unternehmen.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und hören Sie auch nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.